SWR aktuell, global.
Willkommen beim Umweltmagazin Global und das sind unsere Themen. Justitia for President, wie Gerichte derzeit Politik machen. Bäume auf die Felder, wo Agroforstwirtschaft helfen kann. Stromkabel nach Norwegen, warum ein teurer Link zum Nachbarn bejubelt wird. Mein Name ist Alice Thiel-Sonnen. Was die Politik nicht auf die Reihe kriegt, was Streiks der Fridays for Future-Bewegung oder Proteste von Umweltgruppen nur schwer bewegt kriegen, das erledigt derzeit Justitia. Die Gerichte machen Politik. Vor einem Monat hat das Bundesverfassungsgericht dafür gesorgt, dass die Bundesregierung plötzlich mal ruckzuck ein neues, besseres Klimaschutzgesetz vorgelegt hat. Der Europäische Gerichtshof hat mal eben in Polen den Braunkohleabbau in Turów gestoppt, vorläufig, weil er droht, dem Nachbarn Tschechien sozusagen das Wasser abzugraben. Und die ganz aktuelle Sensation, das niederländische Bezirksgericht in Den Haag hat jetzt dem Ölkonzern Shell mehr Klimaschutz aufgebrummt. Es berichtet unser Korrespondent Ludger Katzmierzak.
Klimaschutz sei ein Menschenrecht, erklärte die vorsitzende Richterin, und auch große Unternehmen müssten für diese Menschenrechte einstehen. Das Den Haager Gericht ordnete daher an,
die Rechtbank befiehlt RDS, um via Konzernbeleid,
dass Royal Dutch Shell mittels der Konzernpolitik der gesamten Shell-Gruppe den CO2-Ausstoß der Unternehmensgruppe und ihrer Zulieferer und Abnehmer bis Ende 2030 um 45% gegenüber 2019 reduzieren muss.
Von dem Niveau von 2019.
Im Foyer des Gerichtsgebäudes brach daraufhin Jubel aus. Anhänger der 7 klagenden Umweltorganisationen fielen sich um den Hals und freuten sich über diesen juristischen Erfolg. Sie hatten Shell vorgeworfen, trotz der in Paris vereinbarten Klimaziele weiterhin an fossilen Brennstoffen festzuhalten und zu wenig in alternative Energien zu investieren. Shell hielt dem entgegen, dass das Pariser Abkommen von Staaten unterzeichnet worden sei und nicht von Unternehmen. Außerdem, so der Konzern, verfolge man sehr wohl Pläne, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, bis 2030 um 20%. Der zuständigen Kammer des Gerichts sind diese Pläne aber offenbar nicht ehrgeizig genug.
RDS heeft namelijk het beleid van de Shell Group aangescherpt.
Royal Dutch Shell hat seine Klimaziele zwar verschärft und ist dabei, sie umzusetzen, aber die Unternehmenspolitik ist nicht konkret und steckt voller Vorbehalte.
Niet konkret en zit vol met voorbehouden.
Shell, so die vorsitzende Richterin, habe die Mittel und den Einfluss, den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich zu reduzieren und müsse deshalb sofort damit beginnen. Für Donald Pols von der federführend klagenden Umweltorganisation Milieu Defense ist die richterliche Entscheidung nicht mehr und nicht weniger als ein historisches Urteil. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Richter entschieden, dass ein großer Umweltverschmutzer aufhören muss, das Klima gefährlich zu verändern. Dies ist ein enormer Sieg für das Klima, die Kläger und die Millionen Menschen überall auf der Welt, die durch den Klimawandel bedroht sind. Shell hat während der Verhandlungen im Dezember gewarnt, dass andere Firmen das Geschäft mit Öl und Gas übernehmen würden, wenn Shell sich davon verabschiedet. Allein könne der Konzern die Klimapolitik nicht verändern.
Das klappt.
Das stimmt. Das muss auch nicht, so die Richterin. Denn Staaten, andere Unternehmen und auch die Endverbraucher, die Bürger, sind dafür mitverantwortlich. Shell-Vorstandsmitglied Harry Brekelmann spricht von einem enttäuschenden Urteil. Täglich würden tausende Mitarbeiter des Konzerns hart daran arbeiten, aus Shell bis 2050 ein klimaneutral operierendes Unternehmen zu machen. Wir investieren dafür Milliarden. Und die Tatsache, dass wir jetzt, obwohl wir auf dem richtigen Weg sind, aufgefordert werden, das Tempo zu erhöhen, müssen wir sehr genau schauen, welche Möglichkeiten wir haben, das tatsächlich umzusetzen. Und in der Zwischenzeit überlegen wir, ob wir in Berufung gehen.
Ob Berufung oder nicht, was solche Klagen für mehr Klimaschutz angeht, ist das Urteil aus den Niederlanden spektakulär und vielleicht ja auch richtungsweisend für die vielen Klimaklagen, die dann noch zur Verhandlung anstehen. Das Klima im Fokus der Gerichte, das ist ein Trend der letzten Jahre. Umweltverschmutzung, Naturzerstörung, darüber wird schon seit Jahrzehnten auch vor Gericht gestritten. Und auch da spielt Shell keine Nebenrolle. Dunja Sadaki schildert am Beispiel eines Bauern in Nigeria, wie das aussehen kann. So ein Kampf gegen einen Goliath, der sich das Öl einsackt, aber schmutzige Böden und belastetes Grundwasser zurücklässt.
Oh, Wenn Farmer Eric Barisadou über seine Heimat, das Ogoniland, spricht, muss er am Telefon tief seufzen. Es ist ein richtiger Genozid an meinem Volk. Mein Volk musste wegziehen. Kein Fisch, keine Ernte, verschmutztes Wasser und Essen, verpestete Luft. Alle sind krank. Eric Barisadou wohnt im Niger-Delta. Mangrovenwälder säumen das komplexe Ökosystem, das gleichzeitig die bedeutendste Ölförderregion des Landes ist. Der Energiekonzern Shell gewinnt hier seit über 50 Jahren Öl. Und genau das ist das Problem. Seit in Nigeria Öl gefördert wird, sind viele Millionen Liter nicht nur in die Pipelines, sondern auch ins Wasser und in den Boden geflossen. Eric Barisadous Vater hat jahrelang versucht, Shell dafür in Nigeria zur Rechenschaft zu ziehen. Mein Vater hat 15 Jahre vor Gericht gekämpft. 15 Jahre. Gerade weil mein Vater so viele Jahre vom nigerianischen Gericht so frustriert wurde, ohne irgendetwas erreicht zu haben, habe ich ihm gesagt, wir müssen dafür die Küsten dieses Landes verlassen. Deswegen haben Eric Barisadou und andere Bauern den britisch-niederländischen Ölkonzern Shell auf Schadensersatz verklagt, vor einem Gericht in den Niederlanden. Nach 13 Jahren Rechtsstreit haben sie die Schadensersatzklage schließlich gewonnen. Zusätzlich urteilte das oberste Gericht in Großbritannien, dass Shell bzw. seine Tochterfirma in Nigeria auch dort vor Gericht gebracht werden kann. Die Urteile und Gerichtsverfahren, die ermöglichen, Konzerne auch im Land ihres Hauptsitzes verklagen zu können, könnten wegweisend sein, erklärt Michael Karikpo von Environmental Rights Action. Die Nichtregierungsorganisation unterstützt die Klagen. Bisher habe Shell immer darauf gedrängt, dass die Klagen vor einem Gericht in Nigeria entschieden würden. Das dauert im Schnitt 20 Jahre. Unternehmen haben die Mittel, sich die besten Anwälte zu nehmen, und wenn der Fall für sie nicht besonders gut aussieht, haben sie die Möglichkeit, den Prozess so lange wie möglich in die Länge zu ziehen. Diese Mittel haben die Gemeinden nicht. Den meisten, die Klage erheben, geht das Geld aus und sie nehmen alles an, was die Firmen ihnen anbieten. Manche sterben während der Prozesslaufzeit. Der Shell-Konzern selbst weist die Vorwürfe zurück und argumentiert, Umweltschäden seien vor allem durch Sabotage und Öldiebstahl entstanden. Tatsächlich kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Pipelines. Vor allem viele junge Menschen in der Region sind frustriert und wütend, weil sie am Ölreichtum nicht teilhaben. Für sie steht auch die nigerianische Regierung am Pranger. Nigerias Ölvorkommnisse sorgen für mehr als die Hälfte der Staatseinnahmen. Ein Grund, warum nicht gegen die Ölpest im Niger-Delta ernsthaft angegangen werde. Präzedenzfälle aus Europa könnten das ändern, hofft Michael Karikpo. Wir sehen das als Chance, die juristischen Möglichkeiten für Gemeinden zu erweitern, deren Land und Lebensunterhalt zerstört wurde. Denn sie sind Opfer von zwei Seiten, der Sabotagen, die die Umwelt zerstören, und durch die Ölförderung durch die Konzerne mit ihren schlecht erhaltenen Anlagen. Damit können wir Konzerne dazu bringen, die ja von der Zerstörung und den Ressourcen profitieren, die Umwelt zu säubern und Schadensersatz zu zahlen. Erste Folgen haben die Prozesse gegen den Ölriesen jetzt schon. Shell hat angekündigt, sich aus der Ölförderung im Niger-Delta zurückziehen zu wollen. Dazu gäbe es jetzt Gespräche mit Nigerias Regierung.
Mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz, kommen wir mal von der Theorie der Gesetze und Gerichtsurteile zur Praxis. Die Klimaerwärmung hat uns schwitzheiße und knochentrockene Sommer beschert. Das trifft Mensch, Natur und Landwirtschaft. Eine Möglichkeit, wie man da die Böden fruchtbar hält, die Feuchtigkeit im Boden hält, die Pflanzen nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind und man auch noch klimaschädigendes CO2 bindet, das ist Agroforst. Eine Mischung aus Landwirtschaft und Wald. Und das ist nicht nur Theorie dieser Agroforstwirtschaft. Davon gibt es schon interessante, spannende Praxisbeispiele. Ein paar davon hat Dominik Bartoschek mal zusammengetragen.
Da weiden Schweine draußen und suchen unter den Korkeichen nach Futter. Das ist ein Bild aus Spanien für Agroforst. Die Bäume liefern Eicheln und Schatten. In Italien werden Olivenbaumplantagen für weidende Tiere genutzt. Das ist eine zusätzliche Einkommensquelle. Es sind vierbeinige natürliche Unkrautvernichter und sie lassen den Dünger ganz umsonst da. Agroforstwirtschaft ist eine Kombination aus Bäumen oder Gehölzen auf der einen Seite mit landwirtschaftlicher Tierhaltung oder Getreideanbau auf der anderen Seite. In Odernheim in Rheinland-Pfalz zum Beispiel setzt ein Biobetrieb einerseits auf Obstanbau mit Apfelbäumen oder Nussbäumen, Andererseits züchtet er Clanrinder, die unter den Bäumen weiden, das Gras kurz halten, die Bäume düngen und als hochwertiges Fleisch verkauft werden. Eine typische Agroforstwirtschaft in Baden-Württemberg sind die vielen Streuobstwiesen. Oben wachsen alte Obstsorten, unten mäht sich der Bauer regelmäßig das Futter für seine Tiere. Oder, was man im Süden auch schon mal sehen kann, ist Energieholz. Da verlaufen durch den Getreideacker Streifen mit Weiden oder Pappeln. Die wachsen schnell und können nach 3 bis 4 Jahren geerntet und zu Hackschnitzeln geschreddert werden. Bäume und Landwirtschaft lassen sich in den verschiedensten Formen miteinander kombinieren. Das ist am Ende schön anzusehen, es kann eine zusätzliche Einkommensquelle sein, es unterstützt die Artenvielfalt und bietet Schutz bei Klimaextremen.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Agroforst, es gibt scheint viele interessante Möglichkeiten, Bäume und Äcker oder Bäume und Tierhaltung miteinander zu kombinieren. Was das am Ende bewirkt, wie das miteinander wirkt, das wird derzeit in Brandenburg im Freiland untersucht von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Professor Dr. Tobias Krämer, Sie und Ihr Team, Sie betreuen und untersuchen diese Modellfläche. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Was wächst denn da bei Ihnen oder was grast womöglich bei Ihnen?
Da grast erstmal nichts. Wir haben Bäume gepflanzt für die Wertholzproduktion. Das heißt Holz, das beispielsweise verwendet werden kann für Furnierherstellung, dann das später im Automobilbau oder im Yachtbau eingesetzt werden kann. Gleichzeitig auf dem Rest der Fläche hat der Landwirt weiterhin seine normale Bewirtschaftung. Das heißt, dieses Jahr ist es die Kahle, letztes Jahr war es dann Wintergerste. Wir haben wirklich versucht, die Baumreihen auf seiner Fläche so anzuordnen, dass er eben seine gewohnte Bewirtschaftung möglichst problemlos weiterführen kann.
Das ist also eine Kombination, oben die Bäume, unten bleibt weiter der Acker. Wer hat denn dann am Ende was davon?
Wenn wir Bäume auf den Acker bringen, hoffen wir zum einen natürlich höhere Biodiversität. Wir haben mehr Struktur auf dem Acker. Wir hoffen auch, dass wir durch die Baumreihen Erosion verhindern können. Wassererosion einerseits durch Niederschläge, durch Starkregenereignisse, aber auch in Brandenburg auf unserer Fläche ein ganz großes Problem, Winderosion. Wir haben also die Baumreihen so angelegt, wirklich entgegen der Windrichtung, um wirklich hier so eine windbremsende Funktion zu haben.
Nun werden das ja aber am Schluss wirklich ausgewachsene Bäume, das, was Sie da gepflanzt haben, die werfen dann auch Schatten. Das mag jetzt für Tiere, die drunter grasen, vielleicht ja ganz nett sein, so ein schattiges Plätzchen, aber das Getreide braucht ja auch Licht, Sonne, Wasser zum Wachsen, Nährstoffe aus dem Boden. Machen die sich da nicht gegenseitig Konkurrenz, die Bäume und die Ackerfrüchte?
Direkt entlang der Reihen gibt es durchaus eine Konkurrenz, das ist klar. Wir gehen aber gleichzeitig davon aus, dass eben auf dem Rest der Fläche die Ackerfrucht überproportionale Zuwächse hat, weil eben weniger Wind weht beispielsweise und die da letztlich ungestörter aufwachsen kann. Was Nährstoffe angeht, gehen wir davon aus, dass die Bäume letztlich andere Bodenschichten erschließen als die Ackerfrucht. Wir haben auch tiefwurzelnde Bäume gewählt, die gehen stärker in die Tiefe. Das heißt, sie greifen auf andere Bodenschichten zu, können da letztlich auf Nährstoffe zugreifen, an die die Ackerfrucht gar nicht rankommt.
Es ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Jetzt kommt der Bauer noch dazu und der ist es nun mal gewohnt, auf seinem Feld zu düngen oder womöglich kommt er auch noch mit Unkrautvernichtungsmitteln oder mit Mitteln, wo er Schädlinge mit bekämpfen will. Das ist jetzt nicht wirklich das typische Umfeld für Bäume. Vertragen die denn sowas?
Da treten natürlich schon auch Konflikte auf, die wir am Anfang nicht ganz auf dem Schirm hatten. Also in den Baumreihen beispielsweise findet ja keine Bearbeitung mehr statt, keine Bodenbearbeitung mehr. Und das führt dann schon tatsächlich dazu, dass sich da beispielsweise die Ackerkratzdistel recht stark vermehrt. Jetzt haben wir die da stärker und damit müssen wir umgehen. Klassischerweise, klar, könnte man jetzt Herbizide spritzen. Tatsächlich, das wollen wir natürlich nicht, weil dann unsere Bäume im Zweifel auch geschädigt werden würden. Wir sehen das ja so ein bisschen als Reallabor. Das heißt, wir wollen dann neue Ansätze testen und merken jetzt, okay, Da haben wir einen Punkt und da müssen wir auch ran.
Das ist so gleich so eine erste Erfahrung aus der Praxis. Sie haben das Feld ja schon 2017, 2018 angelegt. Das heißt, Sie haben schon ein paar Jahre, wo Sie das beobachten konnten. Da waren ja auch ein paar so richtig trockene, heiße Sommer dabei. Wie ist denn da so die Erfahrung gewesen?
Es waren mehr Bäume, die überlebt haben, als erwartet, müssen wir sagen. Das hat uns tatsächlich selbst ein Stück weit überrascht. Wir hatten gerade 2018, 2019 massive Bedenken, dass uns diese gesamte frisch gepflanzte Kultur jetzt wieder ausfällt. Was wir gemacht hatten, wir haben die Stellen, an denen die Bäume gepflanzt wurden, haben wir nochmal so ein bisschen abgedeckt mit Hackschnitzeln. Und ich denke, im Nachgang, das war das, was uns gerettet hat. Weil dadurch letztlich die Verdunstung von der Fläche und damit die Austrocknung der Bäume und des Bodens unter den Bäumen deutlich reduziert werden konnte. Es ist auch klar, auf so einer Fläche, da ist mit Bewässern nicht mehr wirklich viel. Da kann ich nicht mit einem großen Güllefass drüber, um dann die Bäume einzeln zu bewässern.
Sie haben vorhin gut Erosion angesprochen sowieso, aber Sie hatten auch das Stichwort Biodiversität. Gibt es denn da Beobachtungen, was Artenvielfalt oder was neue Arten angeht?
Also so ein Punkt, was wir gesehen hatten, waren natürlich erste Verschiebungen in der Flora. Was wir aber auch gemerkt hatten, wir haben auf einmal mehr Mäuse, die natürlich in den Baumreihen, die nicht bearbeitet werden, ein ganz gutes Habitat finden. Das heißt, wir haben dann jetzt auch wieder angefangen, auf der Fläche diese Sitzkrücken, so Greifvogelstangen, aufzustellen, um dann die Fläche auch wieder für Greifvögel attraktiver zu machen, um dann wiederum die Mäusepopulation zu reduzieren. Und wir merken aber tatsächlich, das wird gut angenommen. Die Tierwelt sieht oder lernt diese Strukturen schnell kennen. Wir waren kürzlich draußen und dann ist uns ein Hermelin über den Weg gelaufen, was man ja sonst auch selten sieht. Aber auch das, denke ich, wird schnell gemerkt haben, dass sich da auf einmal mehr Mäuse tummeln als früher. Und da muss ich sagen, das ist ein schöner Effekt.
Wenn man sieht, Agroforstwirtschaft ist in Deutschland nicht wirklich weit verbreitet. Die Zahl, die ich gefunden habe, war 1,6% der landwirtschaftlichen Fläche. Könnte so eine finanzielle Förderung, wie sie im Moment auch diskutiert wird, durch die Reform der Agrarpolitik insgesamt, könnte so eine finanzielle Förderung für die Landwirte da vielleicht auch was reißen?
Ein gewisses Grundinteresse an Agroforst muss immer da sein. Sonst bringt auch so eine finanzielle Förderung nichts. Ich denke aber tatsächlich, es gibt ausreichend Interesse, auch bei Landwirten, Landwirtinnen, sich mit dem System zu beschäftigen. Und ich glaube, dann ist tatsächlich so eine finanzielle Förderung eine deutliche Unterstützung, dass wir in den nächsten Jahren da über die 1,6% rauskommen. Absolut.
Danke an Professor Tobias Krämer für die ersten Erfahrungen vom Agroforst-Freilandversuch der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Nordlink, so heißt die Unterseestromverbindung von Deutschland nach Norwegen, die jetzt offiziell eingeweiht wurde. Die Idee von Nordlink ist fast so alt wie das deutsche Erneuerbare Energiengesetz. Vor 10 Jahren war der Engpass der deutschen Energiewende nämlich schon absehbar. Windräder en masse im Norden des Landes, keine Verbindungen in den Süden, wo der Strom gebraucht würde und auch noch keine Speichertechnologien, wo man ihn mal eben zwischenparken könnte, bis er wieder gebraucht wird. Da war der Nachbar Norwegen sowas wie der Retter in windiger Not. Martin Polanski berichtet.
Es ist ein Stromkabel, das in die Zukunft weisen soll. 623 Kilometer lang, dick wie ein Oberschenkel und mit einer Kapazität von 1400 Megawatt. Das entspricht der Leistung eines Atomkraftwerks. Aber Nordlink soll keinen Atom- oder Kohlestrom transportieren, sondern einen Beitrag leisten zur Energiewende. Nordlink soll Ökostrom je nach Bedarf in Deutschland und in Norwegen bereitstellen. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Andreas Feicht spricht gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio von einem Leuchtturmprojekt.
Der Vorteil ist, dass wir kostengünstigen Grünstrom aus Norwegen bekommen, wenn Norwegen sehr viel davon hat, insbesondere im Zuge der Schneeschmelze über den entsprechenden Strom aus Wasserkraftwerken. Aber auch Norwegen kann profitieren dadurch, dass wir, wenn wir sehr viel Wind und sehr viel PV-Strom haben, ebenfalls auch Strom nach Norwegen exportieren können. Insofern ergänzen sich die beiden Erzeugungstechnologien optimal zueinander.
2016 begann der Bau der Stromleitung. Die Kosten von 1,8 Milliarden Euro trägt zur einen Hälfte das norwegische Energieunternehmen Statnett, zur anderen Hälfte der hiesige Netzbetreiber TenneT und die deutsche Förderbank KfW. Die Energiewende ist für die Netzbetreiber in Europa eine Herausforderung. Wind und Sonne variieren stark. Aber im Stromnetz muss permanent eine Frequenz von 50 Hertz gehalten werden, sonst drohen Blackouts, die im schlimmsten Fall ganze Regionen Europas betreffen könnten. Für die Energiesicherheit sei es daher wichtig, die Netze in Europa mehr und mehr zu verzahnen, meint Andreas Kuhlmann von der deutschen Energieagentur DENA.
Das macht es uns möglich, die verschiedenen erneuerbaren Energien, Speicher und Einheiten, Kraftwerke so miteinander zu verbinden, dass wir sie so effizient wie irgendwie möglich miteinander kombinieren können. Es sorgt auch unterm Strich für niedrigere Preise für die Verbraucher und vor allem für mehr Versorgungssicherheit.
Allerdings, europäische Vorhaben sind das eine, die Probleme beim Ausbau der sogenannten Stromautobahnen in Deutschland sind das andere. Geplante Trassen wie Ultranet, Südlink oder Südostlink vom windreichen Norden in die Industriezentren des Westens und des Südens befinden sich noch in der Planungsphase. Sie sollen zwar Mitte des Jahrzehnts fertig sein, aber jahrelange Verzögerungen zeichnen sich ab. Bürgerinitiativen und auch die Umweltorganisation BUND lehnen die Stromautobahnen ab, wollen lieber dezentrale Lösungen. Der BUND-Energieexperte Werner Neumann rechnet mit vielen Klagen gegen die Trassen nach Abschluss der Planfeststellungsverfahren.
Es gibt hunderte von Bürgerinitiativen, die sich ja auch entlang der verschiedenen Trassen Südlink, Südostlink zusammengeschlossen haben, mit denen wir als BUND auch zusammenarbeiten, weil wir da ein gemeinsames Ziel haben. Dezentrale Energiewende in Bürgerhand und besseren Umwelt- und Naturschutz.
Umweltverbände wie der BUND stellen sich damit auch gegen die Grünen, die im Bund für den schnellen Ausbau der Stromtrassen eintreten. Denn die sind aus Sicht der Partei unverzichtbar für die Energiewende.
So wie es das Wort Energiewende in unseren Sprachschatz geschafft hat, so hätte man vor 20 Jahren vielleicht auch von einer Chemiewende sprechen können. Ein internationales Abkommen hat damals für ein ganzes Paket an gefährlichen Chemikalien ein weltweites Verbot ausgesprochen. 20 Jahre Popkonvention, was hat sie gebracht? Oder war es doch nicht die große Wende? Werner Eckert berichtet.
Nur wer die Gefahr kennt, kann ihr begegnen. Die Pop-Konvention hat eine Menge an Forschung und Überwachung gebracht. Es gibt ein weltweites Monitoring dieser Stoffe in Luft und in Muttermilch. Das alleine ist schon ein Erfolg. Und das Abkommen hat sich auch als entwicklungsfähig erwiesen. Das ursprüngliche, dreckige Dutzend ist auf fast 30 Stoffe und Stoffgruppen ausgeweitet worden. Der Preis allerdings: die wenigsten Staaten haben sich verpflichtet, alle neuen Stoffe auf den Index zu setzen. Australien und Indien etwa haben gar keinem neuen Stoff zugestimmt. Und die USA haben das ganze Abkommen zwar unterschrieben, aber bis heute nicht ratifiziert. Sie halten sich dennoch weitgehend an die Vorschriften. Trotzdem gehen dank der Pop-Konvention die gemessenen Konzentrationen der meisten Stoffe in der Umwelt und in Muttermilch teilweise deutlich zurück. In der Regel schreibt die Konvention ein völliges Verbot der Stoffe innerhalb einer bestimmten Frist vor. Es gibt aber Ausnahmen. DDT zum Beispiel, der berühmt-berüchtigte Insektenkiller, er darf weiter eingesetzt werden, wenn es der einzige Weg ist, Krankheiten wie etwa Malaria einzudämmen. Etwa 20 überwiegend afrikanische Staaten setzen DDT weiter zur Mückenbekämpfung ein und Indien produziert es auch. Aber weltweit werden jährlich nur noch 1-2% dessen erzeugt und ausgebracht, was in den 1960er Jahren normal war. Der Kampf gegen die langlebigen Gifte ist ohnehin kein Sprint. PCBs etwa, die einstigen Wunderöle in der Elektronik, Hydraulik und in Kunststoffen, werden zwar schon lange nicht mehr produziert, sie sind aber in vielen Produkten eben noch enthalten und bislang ist nur ein kleiner Teil davon ordnungsgemäß entsorgt und unschädlich gemacht worden.
20 Jahre Pop-Konvention, ein Erfolg, aber bis zur wirklichen Chemikalienwende ist doch noch ein bisschen Arbeit. Und das war das Umweltmagazin Global mit Alice Thiel-Sonnen. Machen Sie es gut.